Ja, ich möchte heute über einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium sprechen, und zwar im 4. Kapitel ab Vers 18. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wo sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Liebe Schwestern und Brüder, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was heißt es, ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Ich denke, das ist ein Thema, was uns alle immer wieder interessiert oder angeht, sowohl diejenigen, die noch eher jung sind im Glauben, also denen der Glaube erst vielleicht seit kurzer Zeit wichtig geworden ist, die fragen sich, wie schaut das denn eigentlich aus, das echte Christsein, so wie Jesus sich das vorstellt? Und diejenigen, die eher mehr so alte Hasen sind, die vielleicht schon seit 10, 20 oder 30 oder noch mehr Jahren mit Jesus leben, für die ist es auch interessant, weil da stellt sich ja die Frage: Bin ich noch so auf dem richtigen Kurs oder bin ich vielleicht ein bisschen abgelascht oder habe ich irgendwie das Ursprüngliche verloren, das ursprüngliche Feuer oder was? Folge ich ihm noch richtig nach oder bin ich da vielleicht schon auch irgendwie ein bisschen auf Abwege unbewusst oder unabsichtlich geraten? Und ich finde, wir können das sehr, sehr gut versuchen, uns klar zu machen, was Nachfolge heißt, wenn wir uns mal ganz konkret in diese Jünger reinversetzen, den Andreas und den Petrus und den Jakobus und den Johannes, die da von Jesus berufen worden sind. Und dass wir uns mal ganz praktisch fragen, was hat es eigentlich für die bedeutet, Jesus nachzufolgen? Und ich denke, es gibt da eine ganze Menge, ich möchte nicht gerade sagen Missverständnisse, aber es gibt eine ganze Menge so Vorstellungen, die so rumschwirren, was Nachfolge heißt und wer die richtigen Nachfolger sind. Das sind vielleicht, stellt sich der eine vor, das sind Menschen, die plötzlich mitten in der Nacht aufwachen und eine laute Stimme hören: Geh zu den Eskimos, wo es so richtig kalt ist, und geh in die Eskimo-Mission. Und die sagen sich vielleicht: Mich friert schon, wenn es bloß mal unter Null hat bei uns, und jetzt schickt mich Gott vielleicht dahin. Das wäre doch, und man hat vielleicht die Vorstellung, so würde Nachfolge ausschauen. Oder sonst irgend so was ganz Extremes, Radikales, weil es hat ja damals auch geheißen, sie haben alles stehen lassen und liegen lassen, und vielleicht ist es das, was Nachfolge ist. Und mancher sagt sich dann vielleicht: Also so ein richtiger Nachfolger bin ich natürlich nicht. Das sind irgendwie diese anderen, von denen man immer hört oder liest in irgendwelchen christlichen Büchern, die irgendwie so ganz tolle Dinge machen. Also die Frage: Bin ich eigentlich wirklich ein echter Nachfolger von Jesus? Und das sollte man sich von Zeit zu Zeit schon mal stellen. Und deswegen wollen wir uns heute einmal mit dieser Geschichte befassen und uns fragen, was hat es eigentlich für die Jünger bedeutet, Jesus nachzufolgen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir allerdings auch ein bisschen uns in diese damalige Zeit hineinversetzen. Das ist sehr wichtig, weil wir sonst nicht richtig verstehen, was das bedeutet, wenn Jesus zu einem Menschen sagt: Folge mir nach. Denn diese Sätze, das war eine stehende Redewendung. Und zwar eine Redewendung von einem Rabbi. Ein Rabbi an einen Jünger oder an einen Schüler. Und um das zu verstehen, muss man ein kleines bisschen mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz so ungefähr 2000 Jahre in die Vergangenheit zurück und uns mal klar machen, wie damals im alten Israel zur Zeit Jesu so das Bildungssystem ausgeschaut hat, wenn man das mal so sagen will. Bildungssystem klingt ein bisschen hochtrabend, das klingt heute nach Kultusministerium und was weiß ich. Damals gab es das natürlich alles nicht, aber es gab doch in Israel ein sehr klares oder sehr zentrale Vorstellung von dem, wie junge Menschen Bildung bekommen sollten. Und das war nicht allgemein üblich. Es gab viele Völker, die haben sich damit begnügt damals, dass ein paar Leute gebildet waren und die breite Masse, die musste das alles gar nicht so genau wissen, weil die sollten ja eh bloß arbeiten und gehorchen. In Israel war das ein bisschen anders. Und das hängt damit zusammen, dass Israel einen Glauben hatte an einen Gott, der sich in einer Schrift offenbart hat, also in den Heiligen Schriften. Das war für die Juden vor allem die Tora, also die 5 Bücher Mose, aber dann natürlich auch die Schriften der Propheten, also das Ganze und die ganzen anderen Psalmen und die anderen Schriften, also das ganze Alte Testament. Sie waren der Überzeugung, in diesen Schriften hat Gott sich selber offenbart. Und er hat eine Geschichte mit unserem Volk und diese Geschichte sollte man kennen und diese Geschichte sollte man immer wieder sich vergegenwärtigen. Und deswegen war in Israel die Bildung, eine gewisse Bildung auf einem sehr breiten Niveau ganz, ganz wichtig. Ein Stück ihre Identität als Volk und als gläubige Menschen. Und deswegen gab es also eine doch Art von Bildung, die sehr breit angelegt war für fast alle. Und dann gab es aber dann quasi wie so eine Art Baukastensystem noch zwei weitere Stufen, die man da noch draufsetzen konnte. Die erste grundlegende Bildung, die fast jeder mitbekommen hat, das nannte sich damals Bet Sefer, also eigentlich Haus der Schriftrolle, wenn man es wörtlich übersetzt. Und das begann schon mit etwa 3 Jahren. Da haben die Eltern oder auch eben die Rabbiner, je nachdem, also Rabbiner waren die Schriftgelehrten, das waren die, die sich also mehr oder weniger hauptberuflich mit der Schrift und mit dem Schriftstudium auseinandergesetzt haben. Die haben die jungen Menschen, die Kinder, schon ab 3 Jahre unterrichtet. Und zwar hat man das damals vor allem gemacht, indem man auswendig gelernt hat. Die wichtigsten Dinge auswendig gelernt aus dem Alten Testament. Und ich habe das an mehreren Stellen gelesen. Es klingt für mich fast zu fantastisch, dass man sich das vorstellen kann, aber ich habe das immer wieder wo gelesen, dass die wirklich ganz riesenlange Passagen auswendig konnten und können heute auch noch im Judentum. Wer diese jüdische Ausbildung genossen hat, der kann normalerweise, wenn das jetzt stimmt, was ich da gelesen habe, der lernt im Alter von 3 bis 10 Jahren erstmal die ersten 5 Bücher Mose, die Tora, auswendig und kann die rezitieren. Und wenn man dann das gut macht, das können natürlich nicht alle gleich gut, das ist schon logisch, aber diejenigen, die jetzt da die Besten waren, die also auch da Verständnis gezeigt haben, die das auch irgendwie darauf dann mit umgegangen sind, ja, die kamen dann in die zweite Stufe. Das war also dann schon ein bisschen freiwillig, da kamen nur die Besseren rein. Das nannte sich dann Bet Talmud und es ging so von 10 bis 14 Jahren und da hat man dann den Rest des Alten Testaments angefangen auswendig zu lernen und hat sich wirklich dann mit den Propheten und mit den Psalmen und mit den anderen Büchern beschäftigt und hat auch da ganz viel auswendig gelernt, aber natürlich auch erklärt bekommen, was das bedeutet. Und wenn einer in dieser Phase das auch geschafft hat, das alles zu behalten und zu verstehen und Interesse gezeigt hat, dann ist er am Ende, das waren quasi die Besten der Besten, die sind dann mit etwa 14 Jahren in das sogenannte Beit Midrasch gekommen und die sind dann einem Rabbiner, also einem Schriftgelehrten, persönlich zugeteilt worden. Und da ging es dann so, dass ein Schüler auf so einen Rabbi zugegangen ist und ihn gefragt hat, ob er denn sein Jünger, würde man jetzt heute sagen, ich glaube, das hieß Talmid, ob er sein Talmid werden durfte. Und dann hat der Rabbi ihn erstmal ein Weilchen getestet und hat mal geschaut, ob er denn in Beit Talmud und Beit Midrasch, also in diesen ersten, ob er dann alles gut gelernt hat und konnte. Und wenn er das Gefühl hatte, doch, der hat wirklich echt was drauf, dann hat er ihn zu seinem Jünger aufgenommen. So lief das normalerweise ab. Und wenn dann diese Jünger sich auch wieder gut erwiesen haben, dann konnte es sein, dass so ein Rabbi zu denen gesagt hat, folge mir nach. Und dann sind die quasi mit diesem Rabbi rumgelaufen und haben alles geguckt, was dieser Rabbi so macht und wie der sich verhält und wann der welches Gebet spricht und wie der sich wäscht vorm Essen und was da alles so üblich war, um von dem zu lernen, mit dem Ziel, dass sie eines Tages vielleicht mal ein Nachfolger von ihm werden, nämlich selber ein Rabbi werden, der dann diese Lehre, die dieser Rabbi vertreten hat, weitergeben konnte. So, auf diesem Hintergrund muss man sich das mal klar machen, was das bedeutet, wenn Jesus, der ja auch Rabbi war, auch wenn er quasi so eine Art Quereinsteiger war, also wenn er nicht von so einer klassischen Rabbinerschule kam, aber er hatte diese Vollmacht, er hatte die Schriftkenntnis, dass die Leute ihn auch als Rabbi angesehen und angesprochen haben. Er hat ja auch gelehrt. Und wenn jetzt dieser Rabbi Jesus auf einen Fischer, der da gerade seine Netze flickt, zugeht und sagt, folge mir nach, dem ist wahrscheinlich erstmal die Kinnlade runtergeklappt. Weil der sagt sich, hey, ich war doch damals in Bethsaida, als wir das alles auswendig, da war ich gar nicht so gut. Und Beit Talmud habe ich schon gleich gar nicht geschafft. Und jetzt kommt Jesus zu mir und sagt, folge mir nach. Das heißt also, du sollst mein Jünger werden. Es ist so, wie wenn einer, ich sage jetzt mal von der Baustelle weg, direkt an eine Elite-Universität berufen wird. Und das ist erstmal, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Auch, dass Jesus überhaupt auf die Leute zugegangen ist. Normalerweise sind die Leute zum Rabbi gekommen und haben ihn gefragt, ob sie seine Jünger werden dürfen. Jesus ist da an dem Punkt ganz fast einzigartig, sage ich. 50 Jahre vorher gab es einen Rabbi, den Rabbi Hillel, der das auch so gemacht hat, der auch auf Schüler zugegangen ist. Aber sonst, alle anderen Rabbiner zur Zeit Jesu, die waren also so die großen Autoritäten. Und wenn dann da einer kam und gefragt hat, dann konnten sie sich das überlegen, ob sie ihn nehmen oder nicht. Jesus macht das ganz anders. Er geht auf sie zu und er bietet ihnen an, von dem Ort, wo sie jetzt sind, nämlich irgendwie so ein einfaches Fischerleben oder Zöllnerleben oder was auch immer, praktisch mit einem Schlag aufzusteigen in der Gesellschaft zu der geistigen Elite, die es damals in Israel gab, nämlich diese Schüler eines Rabbis, das war die geistige Elite der damaligen Zeit, und sein Jünger zu werden. Also der Rob Bell, ein amerikanischer Prediger, der sagt, das ist wie wenn einer einen Sechser im Lotto hat. Das war nicht irgendwie so eine Sache, naja, jetzt überlege ich mir mal, ob ich das mache, sondern das war ein super Angebot. Es ist so, wie wenn einer, der irgendwie ab und zu mal irgendwelche Kurzgeschichtchen sich aufschreibt, der hat vielleicht einen großen Verleger zu Besuch und der kriegt so eine Geschichte zu lesen und der sagt, das ist super, ich bringe ein Buch raus mit ihren Geschichten oder so. So ungefähr. Ein irres Angebot. Und damit sind wir bei dem ersten Punkt. Wenn wir uns fragen, was ist Nachfolge? Der erste Punkt heißt, Nachfolge ist eine Riesenchance. die uns geboten wird. Das war es jedenfalls damals für die Jünger. Es war eine Riesenchance. Und damit komme ich gleich zum zweiten Punkt. Nämlich, was schwingt da noch mit, wenn Jesus auf diese Menschen zugeht? Was hat es für sie bedeutet, dass da ein Rabbi kommt und mir sagt, folge mir nach? Das heißt nämlich auch, ich traue dir was zu, lieber Andreas oder lieber Petrus oder lieber Jakobus. Ich traue dir zu, dass aus dir was ganz Besonderes werden kann. Ich traue dir zu, dass du mein Schüler sein kannst. Dass du das, was ich jetzt lehre und was ich weiß und was ich von Gott empfangen habe, dass du das vielleicht mal später weiterträgst für mich. Ich traue dir was zu. Oder mit anderen Worten, ich glaube an dich ein Stück weit. Ich glaube, dass aus dir was Großes, was werden kann. Und so muss man sagen, ist diese Entscheidung, dass diese Jünger Jesus nachgefolgt sind, vielleicht gar nicht so was Schweres gewesen, so, oh je, soll ich das machen? Das ist ja ganz schön hart oder so. Sondern ich glaube, im ersten Moment war das einfach ein irre tolles Angebot. Und wenn sie dann noch gespürt haben, dieser Jesus, der traut mir echt was zu, dann war, glaube ich, diese Entscheidung, mitzugehen, da anzunehmen, einzuschlagen und mit Jesus zu gehen, die war gar nicht so schwer für die Jünger. Das nächste, was wir über Nachfolge erfahren, ist, dass es zumindest in dieser einen kurzen Geschichte schon mal 4 Leute sind, die Jesus beruft. Und wir wissen, dass es noch viel mehr waren. Es gab einen engeren Jüngerkreis von 12 Jüngern. Aber es gibt dann auch mal andere Geschichten, die Aussendung der 70. Also Jesus hat eine Menge Menschen um sich gesammelt und berufen, dass sie mit ihm in Gemeinschaft sein sollen und dass sie ihm nachfolgen sollen. Wieso so viele? Die anderen Rabbiner damals, die haben in der Regel so 2 bis 3 Schüler gehabt und dann hat es gelangt. So nach dem Motto, wenn ich mich denen zuwende und die das halbwegs, in denen ich denen halbwegs verständlich machen kann, worum es mir geht, dann reicht es. Warum wählt Jesus so viele Jünger aus? Und ich denke, eine ganz wichtige Antwort auf die Frage hat mit dem Wort Gemeinschaft zu tun. Wenn wir uns mal anschauen, wie Jesus mit seinen Jüngern oft gesprochen hat, da gibt es ganz viele Geschichten, die irgendwie darum drehen, dass er auch etwas von dem Miteinander der Jünger untereinander beleuchtet hat oder das zum Anlass genommen hat. Da gibt es die Geschichte von der Fußwaschung, wo er ihnen allen die Füße wascht und wo er sagt, wenn ihr so lebt untereinander, wie ich jetzt zu euch bin, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Oder es gibt eine Geschichte, wo sie drum gestritten haben, wer wohl der Größte von ihnen ist. Oder wer im Reich Gottes zum Linken und zur Rechten von Jesus sitzen darf und so weiter. Und das sind alles so typische Gruppenerfahrungen, wo man dann in der Gruppe sagt, wer ist jetzt hier der Macker oder zumindest der zweite und dritte Mann nach Jesus? Wer hat denn hier das Sagen? Wer sind denn die tollen Kerle hier bei uns? Und Jesus wollte, dass diese Menschen in der Gemeinschaft was lernen. Nämlich zum Beispiel, dass es wichtig ist zu dienen. Und nicht nur sich als der tolle Hecht rauszustellen und rauszuputzen. Jesus wollte, dass diese Jünger miteinander und aneinander was lernen. Deshalb muss man sagen, Nachfolge ist auch die Bereitschaft, mich in eine Lernsituation reinzubegeben. Es ist ein tolles Angebot, aber es verlangt natürlich auch, dass ich mich bereit bin, wirklich mich manchmal auch an meine Grenzen bringen zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Jünger untereinander ganz schön manchmal miteinander sich gerieben haben und sich geärgert haben auch übereinander. Aber sie haben dabei gelernt. Und Jesus hat ihnen dann seine Kommentare, seine Gedanken dazu gesagt, was da jetzt abläuft unter ihnen. Und sie haben in der Gemeinschaft und an der Gemeinschaft gelernt. Das heißt also auch, Nachfolge heißt, mich in eine Gemeinschaft einspannen zu lassen. Auch mal mit Leuten, die mir nicht nur alle ganz toll liegen. Auch Leute, die mir gegen den Strich gehen, weil sie irgendwie zu großkopfert sind oder zu viel angeben oder sich zu sehr rausstellen oder viel zu eigenbrötlerisch und viel zu still oder was auch immer. Oder sich zu wenig begeistern lassen oder sich zu viel begeistern lassen. Und ich denke, wir wissen alle, dass uns jedem, der Jesus nachfolgt, das auch nicht erspart bleibt. Denn wo ich als Christ lebe, da werde ich nämlich auch immer wieder mit Leuten zusammengespannt, die mir auch nicht unbedingt liegen. Wenn ich in der Gemeinde bin, auch in der Familie, auch in einem Hauskreis oder irgendeiner Gruppe, wo ich bin, da wird es immer ein paar Leute geben, die mir gegen den Strich gehen, die ich nicht so toll finde oder die mich nicht so toll finden. Und oft sind es gerade die Menschen, an denen wir am meisten abgeschliffen und verändert werden und am meisten lernen, auch wenn es uns nicht besonders gefällt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Nachfolge, dass ich mich in so eine Gemeinschaft einspannen lasse und bereit bin, an diesem Platz was zu lernen. Nachfolge heißt nicht, ich und Jesus, wir machen jetzt irgendwas ganz Tolles, sondern das heißt in der Regel, ich und Jesus und noch eine ganze Menge andere, wir machen was zusammen. Wenn wir uns heute fragen, bin ich auf dem richtigen Weg der Nachfolge, dann können wir uns mal diese Punkte mal so innerlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Sehe ich das auch als eine Riesenchance an, dass ich mit Jesus leben darf und dass ich ihm folgen darf? Spüre ich an dem, dass Jesus mich berufen hat, ihm nachzufolgen, spüre ich, wie viel er mir damit zutraut? Lass ich das mal in meinem Herzen aufgehen? Bin ich bereit, mich von Gott immer wieder in Lernsituationen bringen zu lassen? Und das sind immer auch manchmal unangenehme Situationen manchmal. Und bin ich bereit, mich in eine Gemeinschaft einspannen zu lassen? Und wenn ich auf diese Fragen ein Ja habe oder mich zu einem Ja immer wieder durchringen kann, dann denke ich, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg oder auf einer guten Linie als Nachfolger von Jesus. Zum Schluss möchte ich noch eine kurze Geschichte von Søren Kierkegaard vorlesen, dem skandinavischen Theologen. Und er sagt, manche Christen gleichen einem Haufen schnatternder Gänse, die auf einem wunderbaren Hof leben. An jedem siebten Tag wird eine festliche Parade abgehalten. Im Gänsemarsch versammelt sich das stattliche Federvieh. Der beredteste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert mit ergreifenden Worten über das Wunder der Gänse. Immer wieder kommt er auf die herrlichen Zeiten zu sprechen, in denen einst die Gänse zu fliegen wagten und dabei ganze Erdteile überquerten. Der Gänserich lobt die Schöpfermacht und Größe Gottes, der den Gänsen große Flügel und sicheren Instinkt zum Fliegen gegeben hat. Die Gänse sind alle tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper. Auf dem Weg nach Hause loben sie noch lange die gute Predigt des beredten Gänserichs. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Kierkegaard parodiert hier eine Art von Christsein, das immer nur davon redet, dass man nachfolgen müsste und was es alles für Wunder und für tolle Dinge mit Gott zu erleben gäbe. und was Gott alles könnte und kann. Und er sagt, fliegen tun die Christen oft nicht. Ich muss sagen, ich finde mich in dieser Kritik selber auch manchmal wieder. Aber lasst uns nicht dabei bleiben, dass wir sagen, oh ja, manchmal bin ich auch so, sondern dass wir sagen, nein, das muss aber nicht so sein, sondern wir können und wir wollen und wir werden auch fliegen. Und das heißt in dem Fall auch Jesus nachfolgen, dass nicht nur denken, wie es sein müsste, als Christ zu leben und als Jünger, sondern es auch ganz praktisch zu tun. Das können oft ganz unscheinbare, kleine Dinge sein, wo ich sage, ich folge Jesus nach. Vielleicht, dass ich mich bei jemandem irgendwie entschuldige, dem ich wehgetan habe, 2 Tage später, und es ist eine ganz schöne Überwindung. Aber es ist oft so, dass man denkt, ah, das sollte man eigentlich tun. Wenn ich es dann wirklich tue, dann bin ich ein Nachfolger. Und ich wünsche uns allen, dass wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus werden und bleiben, die dann auch erleben, was für eine Kraft es uns gibt, dass Jesus an uns glaubt, dass er nämlich sagt, ich glaube, dass du und du und du, dass du mein Nachfolger, dass du das weitertragen kannst, was ich in diese Welt gebracht habe. Ich glaube daran, ich traue es dir zu. Und jetzt geh los und folge mir nach. Amen.